sehe man eine Zahl aus Ihrer Präsentation, 5% im LEH ist Bio. Das wollen wir vertiefen. Wir haben gerade einen Vortrag schon gehabt. Ich glaube, die eine und der eine oder andere hat es schon gehört von Professor Rüschen. Die Rolle des Handels in der Biovermarktung. Jetzt haben wir den Expertenkreis erweitert nach der Präsentation, um das und das Thema zu diskutieren. Und zwei weitere Experten eingeladen, die den Blickwinkel erweitern. Und ich würde vorschlagen, als erstes Matthias Krauser von Rhein-Main-Reformwaren, dass Sie ein bisschen reflektieren zu dem Thema, wo geht die Reise hin, auch was ist die Rolle Fachhandel und dann nochmal speziell, Sie kommen ja aus der Reformbranche, das ist sicher interessant, wenn Sie also ein bisschen erzählen, was die Rhein-Main GmbH für Reformwaren tut und dann Ihre Meinung zum Thema und dann sehen wir weiter.
Ja, mein Name ist Matthias Krauser, ich bin Geschäftsführer der Firma Rhein-Main-Reformwaren. Ich bin verheiratet, habe vier wundervolle Töchter. Der Betrieb ist ein Familienbetrieb, wurde vor 65 Jahren von meinem Vater gegründet, von mir in zweiter und mittlerweile von meiner Tochter in dritter Generation weitergeführt. Wie gesagt, kommen wir aus dem Fachhandel. Wir haben also ursprünglich nur Reformhäuser beliefert und machen seit ungefähr 10 Jahren beliefern wir auch den Lebensmitteleinzelhandel mit Bioprodukten. Nun ist es ja so, Reformhaus war früher oder ist nicht gleich Bio, sondern Reformhaus war ja immer Produkte, die eine besonders gute, besonders qualifizierte Ware verkaufen. Das hat sich mittlerweile sehr stark gewandelt. Der Bioanteil auch im Reformhaus ist sehr, sehr stark gewachsen. Es ist aber auch bekannt, dass im Reformhaus die Situation, der Umsatz in den vergangenen Jahren doch rückläufig war und wir auch eine Abschmelzung der entsprechenden Absatzstellen hatten, sodass wir uns Alternativen als Großhändler suchen müssten, was können wir zukünftig an Märkten bedienen. Und da sind wir im Lebensmittelhandel, haben wir offene Türen eingerannt. Die verschiedenen Hersteller, die wir haben ungefähr 250 verschiedene Hersteller am Lager mit rund 10.000 Artikeln, haben das ursprünglich sehr unterschiedlich gesehen. Wir hatten Hersteller, die haben gesagt, mach, ist eine tolle Sache, ist eine Markterweiterung. Wir haben aber viele Hersteller auch, die gesagt haben, nein, der Lebensmittelhandel ist böse, das ist der Feind in Anführungsstrichen, der uns als Bio-Geschäfte, als Reformhäuser Konkurrenz macht, die dürfen wir nicht beliefern. Das hat sich in den letzten Jahren doch sehr stark gewandelt, die Bereitschaft, der Hersteller auch den Lebensmitteleinzelhandel zu beliefern, hat sich sehr verbessert. Wir beliefern im Lebensmitteleinzelhandel Edeka, Rewe, Dole Hit, jetzt auch neuerdings Real. Also wir sehen auch, dass da eine unheimliche Entwicklung drin ist. Am erfolgreichsten sind wir, und das hat mein Vorredner vorhin auch schon angedeutet, eigentlich bei den selbstständig geführten Geschäften. Die Selbstständigen stehen selbst dahinter, können entscheiden, was sie listen. Mit denen kann man entsprechend auf Augenhöhe diskutieren, welche Sortimente sinnvoll sind. Bei den Filialisten ist das doch sehr schwierig, weil das alles über die entsprechenden Zentralen geht. Man muss dort die Listungsgespräche führen, man muss seine Gebühren abführen, man muss verschiedene Regularien einhalten. Das ist sehr hindernd eigentlich, um Bio breit zu streuen. Wir machen das trotzdem, wir sind dort recht gut dabei. Bei Edeka haben wir mittlerweile über 4.000 Produkte auf Strecke gelistet. Rewe ist da sehr zurückhaltender, da sind wir bei rund 350 Produkte, so etwas, die wir dort gelistet haben. Wie sehe ich die Zukunft? Ich glaube, dass sich Bio dort in dem Lebensmittelhandel weiter ausbauen wird, weitere Listungen machen wird in diesem Geschichte. Wobei das für uns als Großhändler eigentlich eine sehr schwierige Situation ist, weil zunächst ist der Hersteller oft zurückhaltend und sagt, nee, will ich nicht, dann machen wir es und listen etwas, bis wir einen gewissen Umsatz aufgebaut haben und dann passiert es uns immer wieder, dass der Hersteller eben direkt zu den Edekas oder Reals an die Zentrale geht und wir sind als Großhändler, die wir den Markt aufgebaut haben, wieder außen vor. Insofern müsste es eigentlich unser Ziel sein, immer eine Nische zu finden, nicht zu viel Umsatz zu machen, weil sonst kriegen wir es wieder weggenommen. Und das ist so ein bisschen tricky, die ganze Geschichte.
Ja, also auf jeden Fall was man ja kennt. Das ist, läuft offensichtlich auch in der Branche so, dass man dann ausgebotet wird, wenn man erfolgreich ist. Der Erfolg hat dann einen hohen Preis. Da können wir vielleicht nachher noch ein bisschen rein reflektieren. Aber das war jetzt schon mal interessant, wie auch zu hören, wie die Reformhausbranche, die als eigene Branche zunächst mal gilt, jetzt doch auch im LEH doch erstaunlich Fuß fasst. Ich war von den Zahlen beeindruckt. Da haben wir vielleicht nachher auch Fragen aus dem Publikum. Ich schaue mir jetzt den Erich an, Erich Magrander. Ich glaube, es gibt kaum jemanden hier in Deutschland, der die Landschaft, vor allem die Biolandschaft außerhalb des Fachhandels so gut kennt. Du bist seit Jahren engagiert, das Thema voranzubringen. Ich darf vielleicht erwähnen, das brauchst du es nicht sagen, die auf die Schulter klopfen. Du bist verantwortlich für das alles, was hier gerade stattfindet, hier im Organic Forum. Das Programm hast du gemacht im Organic Market und du gibst die Bio-Press-Magazin heraus, wo ja immer dieses Thema im Vordergrund steht. Und du bist ein Querdenker, das schätze ich sehr an dir. Jetzt hast du 6 bis 7 Minuten, deine Gedanken zum Thema zu äußern.
Jetzt hat er schon fast alles gesagt, was ich von mir selbst sagen könnte.
Inhalt.
Fange ich also ganz vorne an. Ich gehe zurück in die 70er Jahre, Anfang der 70er Jahre, Heidelberg. Mhm. Wir hatten Interesse, gesunde Lebensmittel zu kaufen und zu kochen, zu essen. Es gab nicht so viel davon. Wir sind ins Reformhaus. Heute gibt es DM Drogeriemarkt. Der hat sein Stammhaus Werner in Heidelberg. Bei ihm konnten wir Vollkornreis kaufen. War eines der Dinge, die wir gebraucht haben. Vollkornreis. Irgendwann stand neben dem Vollkornreis ein biodynamischer Vollkornreis. Gleiche Verpackung, nur diese 2 Worte dazu. Biodynamisch. Dann war die Frage, was war das vorher? War das kein Bio? Nein, war kein Bio. Es war einfach nur kontrollierte Ware. Rückstandskontrolliert. Das war der Anfang aller Anfänge. Parallel dazu gab es den Glücksumstand, dass in der Altstadt in Heidelberg einer der allerersten Bioläden eröffnet hat. Da wurde das Sortiment dann weiterentwickelt. Da gab es nicht nur Vollkornreis, natürlich selbstverständlich Bioqualität und biodynamisch. Da gab es dann auch verrunzelte Gemüse und Obstangebote. Es gab Käse, superklasse, es gab Brot und so was, Mehle und all das, was man sich wünscht, vor allen Dingen auch Milch und Milchprodukte.
Nicht zu vergessen die Müslis.
Ja, da kommen wir gleich hin. Ne? Also Müsli war schon etwas, das schon vor dem Bioladen auch in einem Holzregal im Wohnzimmer von einem unserer Ursprungskontakte auch schon zu kriegen war. Ja. Ja? Das waren Müsli, natürlich Crunchies und alles, was man braucht für ein Frühstück. So, also jedenfalls meine Wurzel geht so weit zurück und ich hatte dann einen Berufseinstieg für mich persönlich, der hatte noch gar nichts mit Bio zu tun, das war eine rein private Angelegenheit, dass ich gesund leben wollte, das hatte andere Gründe, dass ich in der Jugend nicht so gesund leben durfte, musste mich also selbst regenerieren und habe das dann auch geschafft, kam dann Ende der 80er an einem Punkt, wo wir gesehen haben, Bio ist jetzt verfügbar, wurde aber plötzlich wieder knapp und die Dinge, die wir uns auch noch gewünscht haben, die gab es auch noch nicht. Dann behielten wir die Entwicklung stark im Auge und mussten feststellen, so Mitte der 90er, dass jetzt ein Zeitpunkt da ist, da gab es dann die Biofachmesse. Wir hatten als Privatleute wenig Chancen, dorthin zu kommen, haben uns eingeschlichen, haben uns angeguckt, was da passiert und was da geht. Und das Ergebnis, kurz und bündig, war, dass wir Biopress gegründet haben. Und ich hatte eine Chance entdeckt, meine Ängste oder unsere Ängste etwas zu reduzieren, dass es möglicherweise mal nicht mehr, das Bio-Angebot mal nicht mehr reicht für alle. So knapp war es auch schon damals, so wie heute. Also kann ich heute sagen, Biopress wurde gegründet aus Angst, dass ich mir irgendwann Bio nicht leisten kann, beziehungsweise Bioprodukte, die ich nur schon 100% gewohnt war, nichts anderes mehr gegessen hatte, dass die nicht mehr erreichbar sein könnten für mich. Das war eine gute Brücke. Biopress hat sich in den letzten 25 Jahren dann zu etwas entwickelt, was ich nicht so voraussehen konnte, weil der erste, zweite Schritt war dann zu erkennen, dass die Konzentration auf allein die Naturkostfachgeschäfte, in denen ich ja eingekauft habe und heute immer noch einkaufe, weil dort bekomme ich ein Vollsortiment, dass das nicht ausreichend ist, um auf Dauer eine sichere Versorgung zu garantieren. Also haben wir uns aufgemacht zu schauen, rechts und links, wo gibt es weitere Quellen, um Bio zu kaufen. Die Österreicher kamen Ende der 90er in die EU, hatten ein Riesenproblem, dass Österreich ein ziemlich hohes Kostenlevel für Lebensmittel hatten und in der EU plötzlich Lebensmittel billig wurden. Da hatten sie Angst davor. Und das war für die Österreicher ein ganz, ganz großer Anreiz, etwas anders zu machen. Und da wurde Bio forciert auf eine Art und Weise, wie wir das in Deutschland nicht kannten. Plötzlich war Bio ein Bestandteil im Supermarkt und das war vom Ernte für das Leben, hieß glaube ich der Verband damals in Österreich, gesteuert und gewollt. Bio zur Verfügung zu stellen, überall wo eingekauft wird, um dem Preislevel, das man vorher gewohnt war und durch den EU-Preisverfall dann gefährdet war, um das Preislevel aufrechtzuerhalten. Das war also mehr ein wirtschaftlicher Aspekt als ein religiöser Aspekt. Hat eine Mischung ergeben, die ich bis heute verfolge und voller Spannung immer wieder dran bin. Ja, und jetzt können wir heute wollen wir uns heute hier drüber unterhalten, wo sind die Stärken und die Schwächen und die Probleme, die es mir ermöglichen, auch auf lange Sicht bezahlbares Bio kaufen zu dürfen. Ich hoffe, dass wir da weiterkommen in der Runde.
Ja, erstmal vielen Dank an der Stelle. Du hast gerade Österreich genannt. Ich habe das damals auch erfolgt und zwar atemberaubend erfolgt, wie dann im LEH Bio, wo ich war, kam um 8 Uhr Sonntagabends vor den Nachrichten ein Werbenschingel vom Landwirtschaftsminister für einen LEH-Filialisten. Damals war das Billa, mit ihrem Ja natürlich einzuführen. Bei uns hätte er eine Stunde später sein Amt verloren gehabt. In Österreich geht es. Aber die Konsequenz ist auch in Österreich, dass sie jetzt im Flächenbereich europaweit das führende Bioland sind. Also über den Markt und über diese frühe Öffnung des Marktes, ein großes Engagement von Aldi Hofer, kannst du vielleicht noch kommentieren?
Ich kenne die Geschichte von Aldi Hofer nicht so intensiv,
ja.
Aber Aldi Hofer war eben einer der ersten, war auch ein Discounter, ne, der, in dem Bio angeboten wurde und zwar ist ein Erfolgserlebnis bis heute. Ich glaube, ja, dass auch Aldi Hofer in der Zwischenzeit bei der Rewe gelandet ist.
Also Aldi ist, Hofer heißt in Österreich, was bei uns Aldi ist, gehört zur Aldi-Gruppe auch immer noch, ist noch ein Aldi-Teil, hat dort aber einen eigenen Namen, okay, und auch eigene Management-Kompetenzen. Und die haben eben ein sehr engagiertes Bio, die haben sich einen der besten Biomarktexperten geholt und haben das sehr, sehr solide gemacht.
Unangreifbar. Ist bei der Rewe, ja. Also die Österreicher, die Billa
wurde von Rewe Billa und Penne dann. Ne? Und gut. Wir haben jetzt nochmal sehr interessante Aspekte gehört, du auch ein bisschen aus deinem Leben, wie sich das alles entwickelt hat, von welchen Anfängen wir kommen. Haben Sie jetzt zu dem, was Sie gesagt haben, da ist ja gerade die Reformhausbranche nochmal als neuer Aspekt reingekommen. Ist da was Sie kommentieren möchten?
Ja, ich kann ihr Problem als Großhändler verstehen, weil solange ich noch im Einkauf war, war eines unserer größten, nicht Sorgen, sondern Bemühungen war, die sogenannten Middleman, wie man sie genannt haben, auszuschalten. Weil jeder Middleman natürlich irgendwo auch die Hand aufmacht, das war so unsere Denke. Und wenn wir dann den Eindruck haben, dass er keine besondere Leistung mehr für uns erbringt, dann ist man die immer umgangen. Das ist so. Und das ist natürlich die Herausforderung beim Thema Bio. Wenn man jetzt einen Lidl, einen Norma, einen Kaufland, wie auch immer, einen großen vor Augen hat, der plötzlich große Mengen braucht, der wird nicht über einen Großhändler gehen wollen am Ende des Tages, er wird in irgendeiner Art und Weise versuchen, weil er auch verstehen will, weil die halt heutzutage auch wirklich zurückgehen auf den Acker und nicht sagen, ich kaufe das Produkt ein, wird schon stimmen, sondern alle Qualitätskontrollen vor Ort mittlerweile auch machen, die Mengen zu bekommen, das wird schon ein Thema sein. Das wird schon ein Problem sein. Aber damit ist muss die Landwirtschaft einfach das Vertrauen haben. Und ich würde, wenn ich heute Bauer wäre, würde ich auch nicht so eben mal auf Bio umstellen. Weil wenn ich das tue, bin ich natürlich in diesem Segment drin. Rein betriebswirtschaftlich gedacht, bin in diesem Segment drin und kann meine Produkte dann nicht mehr profitabel in das große Segment der 95% verkaufen. Und da muss man ein Stück weit eben Unternehmer sein und sagen, ich glaube daran, dass der Markt wächst, ich glaube daran und deshalb gehe ich da rein. Nur auf der anderen Seite ergibt sich, kommt scheinbar ein Widerspruch, begibt sich halt auch nicht so jeder gerne, gerade wenn er etwas kleiner ist, in die Macht der großen Händler. Weil da passiert nämlich das, was ihnen, sind dann gelistet, haben ein großes Volumen und dann ein Jahr später sagt er, nee, wir machen es jetzt mit einem anderen. Und dann habe ich ein Problem, dann kann ich ein Problem im Distributionskanal kriegen. Das heißt, das Thema ist leider ein Stück weit tricky.
Ja.
Und nicht so einfach zu lösen.
Ich habe gesehen, das hat unmittelbar bei Ihnen schon den Stachel gelückt, darauf zu reagieren. Ich hätte da noch eine Nachfrage
auch. Ich sage mal so, Bio ist ja traditionell gesehen ein Nischenmarkt. Viele kleine Bauern, viele kleine Händler produzieren das und versuchen das zu vermarkten. Und bisher war es ja so, das wurde in Biomärkten, in Reformhäusern, in kleineren Absatzstellen vermarktet. Das bekommt natürlich eine ganz andere Dynamik, wenn jetzt die großen Lebensmittelketten da drauf springen und einen Massenmarkt draus machen wollen. Dann geht aber auch der ursprüngliche Gedanke eigentlich verloren. Und,
ja.
Und wenn ich nur wieder, ich sag mal, 500 Bioprodukte haben möchte, die ich in Riesenmengen produziere und möglichst billig dem Verbraucher anbiete, dann geht meines Erachtens der Grundgedanke verloren.
Da sind wir ja heute schon. Weiß nicht, ob Sie die ganze Zeit bei meinem Vortrag dabei waren. Der konventionelle hat einen Marktanteil von 65% am Bio. Mhm. Der konventionelle Handel hat heute schon einen Marktanteil von 65%.
Und nicht erst seit
gestern. Also das, was Sie beschreiben, da sind wir schon längst.
Ja. Okay, also deshalb würde ich gerne da auch darauf antworten.
Ja, gut.
Es geht nicht darum, ob eine Vertriebsschiene sich wohlfühlt, sondern es geht darum, ob wir die Verbraucher mit gesunden und zuverlässigen Lebensmitteln versorgen. Und wenn das in den Anfängen eine Nische war, das ist ja ganz normal, nicht? Jeder Fluss da rein, der kommt als ein kleines Bächchen aus den Alpen raus und mündet als ein Riesenstrom im Meer. Wir müssen solche Bilder im Kopf haben und eben nicht die Klein-Klein. Das ist ja das Problem, dass hier abgegrenzt wird, dass Beschaffung so schwierig ist. Und wenn immer mehr Bauern umstellen, dann können wir auch nicht von heute auf morgen sagen, jetzt ist in jedem Regal alles zur Verfügung, verfügbar. Was problematisch ist, ist, dass der Handel gerne seine Eigenmarke mit Bio zum Glanz gebracht hat. Die Bio-Eigenmarke der Rewe war die bestverdienendste Eigenmarke, so hat man das gelesen im Geschäftsbericht, ich glaube 2007 oder 2009 schon. Das muss eigentlich nicht sein, da sind wir uns einig. Also der Massenmarkt muss nicht dort stattfinden, aber auch die Denri arbeitet viel mit Eigenmarke und sogar die Bioladner, die sich zusammengetan haben, die haben ihre Eigenmarke. Ich will es gar nicht so genau vertiefen. Mit Eigenmarkengeschäft wird von Großhändlern betrieben und das Eigenmarkengeschäft wird vom Handel betrieben. Und was ich meine ist, das Eigenmarke bekommt man nicht hin mit dem, was ich eigentlich einkaufen will. Frische Lebensmittel, Obst, Gemüse, Milch, Fleisch, Joghurt, Butter und solche Dinge, Geflügel und all das, was ich brauche, um gesund zu kochen. Und was ganz wichtig ist, dieser Eigenmarken-Rohstoffsog nimmt hoffentlich nicht den ganzen Herstellern von Bio-Lebensmitteln die Chance weg, Vielfalt im Regal zu bewahren. Mir geht es eigentlich um Vielfalt. Ich möchte nicht nur auf die Eigenmarke weder von Alnatura noch von Dents zurückgeworfen werden, weil das ist meistens das Geschmackloseste, was ich überhaupt kaufen kann, auch im Bio-Bereich. Ist nicht viel anders als im konventionellen Handel auch. Was wir brauchen ist handwerkliche Produktion, kleinere Produktion, kleinere Einheiten. Wir brauchen mehr Vernetzung. Wir müssen sehen, dass ein Kaufmann heute zwar seine Vorstufe braucht, die ihn zu 80, 60, vielleicht auch 90%, je nachdem wie fleißig der Kaufmann ist, mit dem versorgt, was er braucht. Aber profilieren wird sich der Kaufmann, hat er bisher auch und wird er auch in Zukunft noch viel mehr, mit dem, was er zusätzlich an Speziellen, an Spezialitäten, an Vielfalt in seine Regale bekommt. Nicht nur die Edeka-Eigenmarken Bio-Marmelade. Ich hätte gerne eine Marmelade, die noch nie jemand gegessen hat hier, die vielleicht aus Kirgisistan kommt, aus Beeren gewonnen wird, die wir hier vom Geschmack überhaupt nicht mehr kennen. Das wäre eine Entwicklung, wo ich sage, super.
Das wäre aber doch genau der Raum. Ich würde gerne noch bei dieser Handelsstruktur bleiben. Wir reden ja darum, wie kriegen wir mehr Bioware, in welche Kanäle und speziell im LEH. Und da wissen wir aus der Biobranche, dass das automatisch die Handelsstufe die Bioprodukte um 20-25% verteuert, weil das die Marge des Großhandels ist, der er braucht. Denn er ist ja Dienstleister. Die Frage ist nicht genau das, was du beschreibst, eine Chance für die Großhändler, eben ein eher differenziertes oder auch vielleicht diffuses, aber diverses Sortiment zu bündeln und als Dienstleister dem Kaufmann zu ermöglichen, relativ einfach ein gutes Sortiment hinzukriegen, da einzusteigen. Ich weiß, Frische ist bei Ihnen, glaube ich, nicht dabei, aber das sehe ich als eine Chance, als Großhändler zu überleben, weil an dem Machtstellung des Großhandels wird ja massiv gekratzt. Die größte Biofirma ist ausgestiegen aus dem System. Rapunzel hat die eigene Distribution aufgebaut.
Das ist ja genau der Punkt. Aber Rapunzel beliefert auch nicht den Lebensmittelhandel. Ja. Hat bewusst gesagt, exklusiv, wir lassen das außen vor, wir machen das exklusiv für den Fachhandel. Die erfolgreichen Geschäfte, die wir beliefern im Lebensmittelhandel, sind eigentlich diejenigen, die ein ganz breites Sortiment haben. Ein breites Biosortiment haben und sich von ihrem Nachbarn abgrenzen möchten. Und nicht das Mainstream-Bio hat, was man an jeder Ecke bekommt und in jedem Supermarkt bekommt. Sondern die wollen differenzieren. Die wollen gucken, ich habe was, was der Nachbar nicht hat. Und das ist eigentlich genau unsere Lücke oder unser Job, dem Kunden das zu bringen. Wir bündeln ihm 250 verschiedene Lieferanten auf eine Rechnung, auf eine Lieferung, auf eine Bestellung. Die wollen nicht, dass 30 Leute kommen und ihnen fünfmal am Tag ein Paket in den Flur schmeißen. Und sie können gar nicht so schnell unterschreiben, dann ist der schon wieder weg von DPD. Das ist eigentlich, so wie ich das sehe, unsere Nische und unsere Lücke, wo wir überleben können.
Ja, noch ein Kommentar dazu, dann gucke ich mal ins Publikum.
250 Lieferanten. Ich kenne einen Edeka-Kaufmann, der hat 700 Streckenlieferanten, allein im Biobereich. Das muss man hinkriegen, völlig klar. Und der ist auch der Spitzenmann, das muss ich dazu sagen. Aber 700 ist noch weit weg von 250 eines Großhändlers. Das heißt, der hat viel Lokales, der hat Regionales, der will auch gar nicht abhängig sein heute von jemandem, der alles bringt, weil das sagt, das haben wir schon mal gehabt, wir sind Edekaner. Ja. Wir sind anders aufgestellt heute, wir haben andere Möglichkeiten, wir haben EDV, wir haben die neuen Techniken, wir können Vernetzung heute machen. Früher war das mit Karteikarten unmöglich. Da musste man gucken, dass man möglichst eine Karteikarte oft nutzt. Heute kann ich einen Klick im Computer machen und noch einen und noch einen und noch einen und dann habe ich plötzlich Dinge zusammengestellt, wofür ich früher Tage, Wochen gebraucht hätte. Die Entwicklung, das hatten Sie vorhin auch mit dem, das nicht nur Internet bestellen oder auch einen Hofladen, der über solche Mittel oder mit diesen Methoden dann sich breit machen kann und seine gesamte Ernte verkaufen kann, sondern auch die Kaufleute müssen neu denken. Wenn die nur an der EDV ihrer Vorstufe hängen bleiben und sich dann von der Vorstufe vorschreiben lassen müssen, was sie dürfen, was sie einkaufen können und was nicht, dann bleibt das Problem, dass wir ein breites Biosortiment in die Regale bekommen, weiter bestehen. Deshalb, die Idee vom runden Tisch ist gut. Ich glaube, es wird eher ein eckiger Tisch, weil einiges nicht so rund läuft, wie es sein könnte. Aber vielleicht ist das ja eine Anregung, dass man sich mal über eckige Tische tatsächlich einig wird und dann Dinge in Bewegung bekommt, die eigentlich in den Stadtlöchern sitzen. Hier gibt es Start-ups seit 3, 4, 5 Jahren ohne Ende im Biobereich. Ich sehe sie nur nicht in den Regalen.
Ja, der Weg ist schwierig, natürlich, weil es eben viele gibt. Das ist schon ein Grund.
Ja, auch noch, ja.
Das ist klar. Ja, ich würde an der Stelle ganz gern wirklich versuchen, den Kreis zu eröffnen und die Gäste einladen, eine Frage zu stellen oder auch ihre Meinung oder irgendwas zu kommentieren, was wir bislang diskutiert haben. Gibt es da jemanden, der mutig voranschreitet? Nachher ist es zu spät. Um 11 geht es hier mit einem anderen Thema weiter. Wenn also jemand was fragen will oder was beitragen will, dann kann er das tun. Da ist, ja, ich glaube, den müssen wir buchen. Der ist immer gut. Der hat immer die erste Frage. Das,
ja. Oh,
schön. Ich brauche manchmal den Eisbrecher. Ja. Bitte, schön. Ja. Kurz vorstellen, weil es ist interessant. Ich kenne ja schon die Geschichte.
Exactly. My question is about the new
vorstellen,
upcoming.
Who you are.
Oh yeah, my name is Subi Anabtawi. I come from Palestine, the Middle East, and I come from a family business that works in trade, and we also work in export. We're the number one exporters of agricultural products. Our company is conventional, but we are applying a new strategy to convert to become more organic and more fair trade. Enter the market. So I'm here more of, first of all, making sure that the strategy is on the right path and studying the market and seeing channels to enter the market correctly. Now, my question is about the new upcoming generation, the recent graduates, and let's say the university students, the ones that are doing all the activities and the ones that were really enthusiastic about, you know, organic and other green label type of products, and specifically about their interest about what's exactly happening behind the brand, the story behind the product, and how the who are the producers, and how that will affect, for example, the private label movement in the big retail and discount stores, will that change maybe the behavior of those retailers? Because I think as a consumer who comes from that group of people, going into stores now and finding private label organic in retailers, they might be skeptical and go pushing towards learning more behind the brand and how that could affect the whole industry in terms of retailers and discount retailers.
Ja, da wahrscheinlich vielleicht einige Gäste jetzt nicht vorbereitet waren, dass wir einen englischen Beitrag haben. Wir haben ja Simultanübersetzung. Formuliere ich die Frage nochmal auf die zwei Kernaussagen. Also unser Diskutant hier kommt aus Palästina, Familienunternehmen, ich glaube die größten Exporteure von Lebensmitteln aus Palästina. Und er stellt die Frage, die junge Generation ist bekannt, dass sie wissbegierig ist und vor allem die Geschichte hinter dem Produkt kennenlernen will, die Produzenten kennenlernen will. Das ist ja eine besondere Herausforderung im LEH, wo wenig Kommunikation und im Discount, wo praktisch gar keine Kommunikation auf der Strecke im Laden passiert. Das ist tatsächlich, glaube ich, ein sehr interessanter Aspekt. Wenn man über die weiteren Ausbau im LEH denkt, ist das ein möglicher Hinderungsgrund, also schneller voranzukommen?
Ja, wir würden es wahrscheinlich anders formulieren, nicht Storytelling.
Ja.
Das Storytelling, very brand-driven wording. Eher Transparenz, das ist das wichtige Schlagwort. Das heißt, diesem Bedürfnis nach, was ist behind, nachzukommen mit Transparenz. Und das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Trends in der Tat im Handel, diese Transparenz herzustellen. Und deshalb ist es jetzt generation-driven. Ich glaube nicht, dass es jetzt nur von der jungen Generation kommt, sondern es ist allgemein mit dem, dass das Thema Transparenz zugenommen hat. Und Sie können es ja spielen über Apps, wissen Sie besser als wir alle hier zusammen, über Apps, über Erzählen, natürlich auch im Laden. Bei einem Rewe und Edeka sieht man, das ist ein Bild und dann die Milch kommt von dem und da ist ein glückliches Bauern-Ehepaar, das da steht vor der Wiese und lächelt und lacht und freut sich über Geschäft. Also ja, das wird gemacht und spielt eine große Rolle.
Okay.
Eine große Rolle.
Aber es ist ein reines Marketing bei der Edeka. Bei Aldi steht der Produzent drauf. Bei Alnatura nicht. Bei Rapunzel auch nicht. Bei den meisten Eigenmarken im Fachhandel steht nicht drauf, wer es produziert. Das ist auch bei DM Drogeriemarkt. Wir waren beim Junior Werner, hatten unsere Gespräche. Und dann hat meine Redakteurin gefragt, wer produziert es denn? Dann wollte er das erzählen, dann wurde er zurückgehalten. Und die haben gesagt, nee, das kommunizieren wir nicht. Dann musste ich denen sagen, gut, Aldi kommuniziert, Drogerie Werner, nein, nicht Werner, Drogerie Müller kommuniziert und auch Rewe macht es. Ein halbes Jahr später hat es Rewe auch gemacht. So, dann ist aber schon Schluss mit Transparenz. Ne? Schade, diese Bilder, dass man dann so den ein oder anderen Lokalen da an die Wand hängt und sagt, wir sind transparent, das ist noch lange keine Nachhaltigkeit, das ist eher Marketing. Also da wünsche ich mir sehr viel mehr und das sind Dinge, die man am runden oder am eckigen Tisch dann tatsächlich besprechen sollte.
Ja, an dem eckigen Tisch müssen wir an den Ecken, glaube ich, feilen, dass es rund wird, eine runde Angelegenheit. Wir haben ja jetzt einen Auftakt gehabt mit der Frage. Ich gucke deswegen nochmal ins Publikum. Möchte jemand noch auch was fragen oder ergänzen? Wir gehen so langsam auf die Rück, dann hier haben wir ein Mikrofon.
Ich war gerade im Gespräch mit der chilenischen Vertretung Pro Chile und die haben mir eine ganz einfache Frage gestellt, die ich an die Runde weitergeben möchte, nämlich: Wie schaffen wir es, unsere chilenischen Produkte auch von kleinen Produzenten an den deutschen Markt zu bringen?
Eine brennende Frage, nicht nur für die Chilenen, weil es sind im Süden überwiegend kleine Produzenten und das haben wir gestern schon diskutiert, da gibt es schon eine Antwort, aber ich will mal erst von den Experten hören, wie das machbar ist.
Brauchen Großhändler.
Also, das wäre eine Antwort, die müssen die Großhändler leisten. Ja. Allerdings weiß ich nicht, ob die Großhändler davon leben können, bei kleinen Margen, dann noch bei kleinen Mengen überleben zu können. Das heißt, es müssen einfach direktere Kontakte hergestellt werden. Und heute ein, sag ich mal, kleines Unternehmen in Chile packt ein Paket von zwei Paketen, jeweils 30 Kilo, sind 60 Kilo irgendwas, kosten Kilo 20, 30 Euro. Da muss man sich fragen, was kostet die Fracht, wenn sie das losschicken. Da muss man wieder berücksichtigen, wir wollen ja den CO2-Fußabdruck beachten. Schaffen die das dann über einen Containerverkehr, die leeren Schiffe, wir schicken ja Ware dahin und leere Container kommen zurück, da kann man also viel reinpacken, das wäre ökologisch, aber kleine Pakete kämen dann über DHL Luftfracht und da muss man sich wieder fragen, wie sieht das aus? Also bräuchte man Plattformen, die nur ein Großhändler liefern kann. Jetzt die Frage an Sie, können Sie sowas organisieren?
Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, das Hauptproblem ist bei kleinen Chargen auch. Sie brauchen ja auch eine Produktsicherheit. Sie müssen genau wissen, stimmen die Nährwerte, die drin sind, stimmen die Rückstände oder sind keine Rückstände drin? Ja, Sie müssen sie entsprechend untersuchen lassen. Weil wenn Sie ein Produkt in Lebensmittelhandel verkaufen und Sie kriegen einen Rückruf, sind Sie ruckzuck mit 10.000 Euro dabei, was das kostet. Und das für kleine Chargen zu leisten, ist, glaube ich, überhaupt nicht möglich.
Also es gab noch
einmal. Hierzu eine letzte Anmerkung. Ich glaube, dass die Lebensmittelbranche in den letzten Jahrzehnten viel dazu beigetragen hat, Lebensmittel sicherer zu machen. Aber die Sicherheit, dass nur bestimmte Leute das dann überhaupt noch schwuppen können, die haben sie auch geschafft. Also es gibt bei der AEL zum Beispiel die Frage, ob man jetzt jedes Körnchen irgendwas noch rausfegen muss, bevor man was verkaufen darf. Da hat man ein steriles Lebensmittel und ob das dann noch bio ist, das ist die Frage.
Ich verlasse mal ganz kurz meine Moderationsrolle, weil von gestern, bringe also die Botschaft von gestern, wurde das diskutiert. Ich glaube, eine ganz entscheidende Antwort, die auch extrem praxisbewährt ist, ist der Zusammenschluss in Kooperativen. Und da gibt es Beispiele schon seit den 80er Jahren. So hat es mit Kaffee angefangen. Die erste große Kooperative war auch die Geburtsstätte des fairen Handels übrigens. Max Havela wurde dort geboren, ist in Oaxaca in Mexiko. Ich weiß es, weil ich da mehrfach war. Das waren 7.000 kleine Produzenten. Da hat jeder ein Zentner, zwei Zentner, vielleicht 10 Zentner Kaffee gehabt am Ende der Saison. Das kann er natürlich nicht, da kann ein Großhändler ist da auch, kann das nicht leisten, sondern die müssen sich dort bündeln, müssen dort die Warenqualität sichern, müssen die Bioqualität natürlich sichern durch Kontrolle. Dazu haben wir ein extra Kontrollsystem für Kleinproduzenten erfunden, weil die können 1.000 Euro Zertifizierungskosten zahlen, wenn sie nur 800 Euro Kaffee zu verkaufen haben. Und wenn die sich organisieren, und das Beispiel Usiri, da gab es dann Ismahan 5.000 Kaffeebauern. Das gleiche mit Teebauern im Himalaya. Also die Kleinproduzenten müssen sich vor Ort zusammenschließen, organisieren, bündeln, sich die Kompetenz aufbauen, die Vermarktungskanäle. Und dann können die so 5.000 kleine Kaffeebauern, da reden wir dann über Container, da reden wir bald über Schiffe. Und der Schifftransport ist ökologisch vom Fußabdruck sehr gering, verglichen zu allem. Geringer wie unser LKW-Transport hier. Du hast allerdings ein Thema mit deinen Marmeladen aus Kirgisistan. Da müssen wir natürlich dann die Meilen mal diskutieren. Als Delikatesse zu Weihnachten ist es okay.
Also in Kirgisistan gibt es keinen Hafen, deshalb hat er das angesprochen.
Ja gut, die können eben, die haben die Alternative nicht.
Die müssen
zum Hafen fahren.
Die müssen die Seitenstraße benutzen.
Ich achte ein bisschen auf die Zeit. Jetzt wäre die letzte Chance, noch aus dem Publikum eine Frage zu stellen, denn sonst würde ich in die Abschlussrunde gehen, die ja traditionell zu so einem Panel gehört. Okay, wir haben das Bedarf vom Publikum gedeckt und ich gucke mal, wie viel Zeit, ja doch, die Abschlussrunde können wir entspannt machen. Vielleicht noch auch aus Neugierde und weil für mich noch was offen geblieben ist in Ihrer Präsentation, Herr Professor Rüschen. Sie sagen, Entwicklung, alles positiv, da ist noch viel Luft, Tegut hat 27, 5% die Branche, übrigens gestern von Thomas Gut, Ballett von Tegut, die sind bei 30%, die haben also diese magische 30 anscheinend erreicht, das zeigt, die Dynamik geht weiter, die Sie ja auch dargestellt haben. Was mich überrascht hat, ist, Sie sagen, ein Segment im Markt wird Probleme haben, das sind die Biofilialisten, die Biosupermärkte. Meine Beobachtung ist, die expandieren wie gigantisch. Wenn ich nach Berlin gucke, was die Bio-Company für ein Wachstum hingelegt hat in den letzten 10, 15 Jahren, ist enorm.
Aber es gibt keine auf der Fläche.
Nicht auf der
Fläche. Nur in den Zentren.
Ja. Kann man das nochmal kurz vertiefen, bevor ich in die Schluss habe?
Es gibt, das eine ist, die mit 20, 30 Filialen, meine Überzeugung, die überleben nicht, weil die zu klein sind. Die müssen eine Entscheidung treffen, entweder gehen sie aus dem Markt raus, verkaufen.
Basic Bio-Supermarkt.
Bio-Supermarkt und auch Bio-Company.
Ja.
Und eben.
Auch Bio-Company.
Wenn die Entscheidung treffen, sie gehen national, wenn die sagen, ja, der Herr Rüschen hat recht oder andere haben recht, wir gehen jetzt national, dann haben sie das Thema, hast du plötzlich Dens al Natura und nehmen wir zum Beispiel Basic und du hast Naturkind. Die Edeka wird das nicht machen, um 1, 2, 3 Läden zu machen. Dann können sie es auch bleiben lassen. Mhm. Sondern wenn sie es machen, dann werden sie daran glauben, ein nationales Netz aufzubauen. Und dann gibt es plötzlich 4 nationale Player und jetzt glaube ich, das ist too much. Das ist too much, weil die treffen plötzlich auf Tegut. Nochmal, Tegut-Position der Zukunft, meine tiefe Überzeugung, dort wird Rewe und Edeka genau da reingehen. Nämlich immer mehr Bio machen, die Nachfrage wird danach sein, etc. pp. Also plötzlich habe ich mein tolles Bio-Sortiment und habe plötzlich ein Tegut-Sortiment, das sehr stark Bio hat, 27-30% Umsatzanteil und habe auf der anderen Seite noch eine andere, eben die, über die man vielleicht, will nicht sagen lacht, aber die man nicht so auf den Chart sieht, nämlich eben die Hofläden und die Wochenmärkte, die eine wesentlich höhere Authentizität haben. Und wenn ich wirklich Bio will, wenn ich wirklich daran glaube, wenn ich wirklich handwerklich will, dann gehen wahrscheinlich viele dann noch nicht mal zum Dens und Alnatura. Mhm. Weil das, was sie da finden, können sie auch beim Edeka, Rewe und Tegut finden. Meine Überzeugung. Und deshalb diese Mischung aus, das werden mehr Wettbewerber in der Betriebsform, die kriegen aber eigentlich Druck auf die Betriebsform, führt dazu, dass wir eine Bereinigung haben werden und dass vielleicht noch 2 übrig bleiben werden, 2 nationale übrig bleiben werden, der Rest wird verschwinden und selbst die beiden, davon bin ich überzeugt, werden nur überleben, wenn sie sich wie Edeka und Rewe organisieren. Denn wir können ja mal gucken, wie ist es denn im Vollsortimentsbereich zwischen 1.000 und 4.000 Quadratmeter. Dort haben wir eigentlich nur noch, jetzt konventioneller Handel, nur noch Selbstständige. Ich bin schwarz-weiß, ich weiß, aber es ist so. Die Selbstständigen sind erfolgreich. Filialisten wie Tengelmann, wie sie früher mal hießen, Kaisers, bla 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 bla, ja. Gibt es alle nicht mehr. Und die Edeka und Rewe haben, wenn sie noch Filialen haben, immer Tendenzen, das verselbstständigen zu wollen, weil es ist das erfolgreichere Konzept. Und da werde ich mit einem Dens, der wie ein Discounter geführt wird, das wird nicht erfolgreich sein auf Dauer. Meine Überzeugung. Ich rede von Dens, ich rede nicht von Denre, von der Großhandlung.
Ja. Rede jetzt von. Das wird spannend. Naturkind vielleicht noch zur Ergänzung. Ich sehe so viele junge Menschen. Das war eines der ersten Marken im LEH von Tengelmann initiiert. Super spannender Start damals. Und dann aber eigentlich völlig abgestürzt und in die Bedeutungslosigkeit versucht, natürlich auch mit dem Verkauf von Tengelmann und Kaiser dann ganz weg vom Fenster, wird jetzt neu aufgebaut. Edeka hat die Marke gekauft als Marke und baut darauf jetzt ein eigenes
Übermorgen
Fachmarkt.
Macht der erste Laden in Hamburg auf.
In Hamburg. Das wird sehr interessant zu beobachten. Mal gucken, wie es mit Ihrer Prognose aussieht, ob die Kleinen überleben. Ich empfinde Bio-Company als eine sehr starke, gut etablierte, bewusst regional noch fokussiert. Vielleicht ist das Ihr Ausweg, dass Sie dann doch national gehen. Aber da kommen wir jetzt in die tiefe Debatte, die dann wirklich in eine Expertenrunde ausartet. Zum Ende wollte ich einfach nochmal hier in der Runde im Vorgriff. Wir haben heute Nachmittag die Renate Künast hier und den Steffen Reese von Naturland. Und ich darf mit denen diskutieren, 100% Bio, Gaga oder machbar. Ich werde da auch genau und sehr faktenreich aufzählen, dass es nicht Gaga ist, sondern dass es machbar ist. Vor 10 Jahren hätte uns jeder noch für verrückt erklärt, heute arbeitet die Biobranche daran, und zwar bewusst und strategisch. Wenn dem so ist, heißt es ja, dass dann auch das Lebensmittelsortiment in der Konsequenz weitgehend alles Bio ist. Dann brauchen wir viele Dinge nicht mehr, wir brauchen zum Beispiel kaum noch eine Biokontrolle, weil wenn eh alles Bio ist, was brauchen wir diesen 100 Millionen Euro kosten, einen teuren Zertifizierungsprozess. Eigentlich müssten ja die anderen sowieso zertifiziert werden. Deswegen die Frage an euch, haltet ihr das für gaga oder machbar? Ist das auch aus Handelsperspektive und aus Expertensicht durchaus was, wofür wir, es lohnt sich zu streiten oder wo wir Aussichten haben, das zu erreichen? Wir haben die von 2050 auf 2030 runtergesetzt. Und wenn ja, was heißt das jetzt in der Konsequenz in den Handelsstufen? Sie haben es ja sehr schön in der Übersicht dargestellt, wo Wachstum ist, wo noch viel Luft ist im LEH. Da reden wir aber dann immer über 30%, dann reden wir ja dann in den Etappen 50, 70, 80, bis dann, vielleicht erleben wir es nicht mehr, die Enkel, 100% Bio. Was muss denn da passieren, dass der Markt, das, wo die Bio-Bewegung als Anbaubewegung hinläuft, dann auch mitziehen kann? Gibt es da Widerstände noch so zu lösen? Was machen die großen Konzerne, Nestle und Unilever dieser Welt dann?
Ich darf in der Abschlussrunde nochmal was fragen?
Ja, das ist ja der Abschlussrunde.
Es ist, also erstmal ist die Frage mit 100%, wie Sie das auch am Nachmittag diskutieren, geht es darum, dass wir 100% biologische Landwirtschaft haben oder dass wir 100% und oder 100% Bio nur noch essen in Deutschland?
Nein, es geht um die Landwirtschaft erstmal.
Okay, es sind zwei verschiedene Paar Stiefel. Trotzdem würde ich sagen, beides ist insofern, gaga klingt natürlich jetzt so extrem negativ. Wir würden in der Wissenschaft sagen, es ist eine Utopie. Warum ist es eine Utopie? Weil sie es bei den Kunden nicht durchgesetzt bekommen. Die Kunden werden es nicht machen und in der Politik auch nicht, weil die dann nicht mehr gewählt wird. Deshalb ist es ist eine Utopie zu glauben, dass wir zu 100% Bio kommen innerhalb von 5 bis 10 Jahren. Das wird nicht funktionieren. Wiederhole mich, Gesetzgeber wird es nicht machen, weil er nicht gewählt wird. Ich meine ganz im Ernst, CO2-Steuer und Pendlerpauschale, das zeigt doch ganz klar, was die Politik macht. Die macht was nicht wehtut. Das ist doch ein Scherz, oder?
Das sind aber die Politiker von gestern.
3 bis 10% Veränderung des Benzinpreises ändert an Ihrem und meinem Verhalten mit Autos null nada niente. Gar nichts. Nichts. Also die Politik wird es nicht durchsetzen und der Verbraucher, Attitude Behavior Gap, die Welt muss schon fast untergegangen sein, damit wir dann, und das ist viel zu spät, uns auf sowas einlassen würden. Aber ich finde es mit dem Gaga so ein bisschen provozierend, weil wenn man dann sagt, ja, es ist Gaga, dann wird man vielleicht hingestellt als, glaubst du ja doch nicht dran. Ich glaube nur, man muss auch Wege gehen, die machbar sind. Am Ende des Tages muss man natürlich alle Beteiligten ein Stück weit glücklich machen, aber auch mitnehmen. Sonst werden sie nicht gewählt.
Jetzt gehen wir natürlich in eine ganz spannende Diskussionsrunde rein mit dem Aufschlag, was machbar ist. Und Sie sagen, da müsste die Katastrophe, die Welt müsste untergehen. Das ist ja genau der Punkt. Deswegen sagen wir auch nicht mehr 2050, sondern 2030. Weil die Tipping Points, Klimakrise 10 Jahre, Biodiversität 12, dann werden die Schäden irreversibel. Und spätestens dann muss die Menschheit aufwachen oder ihr Stündlein hat geschlagen. Meiner Meinung nach. Aber es ist die Schlussrunde, deswegen noch einen kurzen Kommentar von dir, weil die nächste Session steht schon an.
Ich mache es kurz. Sie haben jetzt gesprochen von den Politikern von gestern. Die Politiker von morgen sind auf dem Weg. Das ist eine, sind die jungen Leute, sind andere Leute.
Wir brauchen
vielleicht keinen keine Kanzlerin mehr, die schon 70 anstrebt, sondern wir kriegen vielleicht auch jemand, der 40 ist und dann ganz andere Dinge im Kopf hat. Das Zweite, ich gehe wieder auf unseren Ursprungsgedanken zurück, Beschaffung. Wenn 95% der Beschaffung in der Edeka-Zentrale heute kein Problem haben, weltweit einzukaufen, was immer sie wollen, dann werden sie das machen. Wenn sie aber plötzlich Probleme haben, ihre Mengen nicht mehr zu bekommen, weil viel zu viel Bio unterwegs ist, dann haben wir eine Chance, dass etwas kippt. Deshalb arbeite ich persönlich dran und viele andere, glaube ich, auch, dass einfach immer mehr Bio produziert wird und dann die Einkäufer, die ziemlich verrammelt sind im Kopf, gar keine andere Chance mehr haben. Jetzt sind wir wieder beim Wort Gaga. Ne? Dann ist es einfach Gaga, sich darüber zu unterhalten, ob die, was die und wie die wollen, die werden sich anpassen. Davon gehe ich aus. Wir hatten auch Atomkraft raus, Atomkraft rein, Fukushima passiert und zack ist es gelaufen. Hätte keiner damit gerechnet. Wir haben es heute als Realität.
Ja, bitte, Herr Kraushaar.
Also ich glaube, Bio, das wäre natürlich ein Wunsch, 100% Bio. Aber ich halte das ehrlich gesagt auch nicht für realistisch. Im Endeffekt entscheidet das der Verbraucher. Das, was der Verbraucher haben möchte, werden die Lebensmittelkonzerne und die Händler ihm entsprechend auch bieten können. Und ich bin davon überzeugt, dass es eine ganze Menge Verbraucher gibt, die kein Bio möchten. Die sehen das einfach nicht ein. Die leugnen auch den Klimawandel und sagen auch, der Klimawandel ist nicht menschengemacht, sondern das ist eben im Lauf der Dinge. Bio ist eine Welle, ist toll, solange sie da ist und es wird auch wieder abebben. Insofern wünschenswert ja, aber ich glaube nicht, dass wir es wirklich bekommen.
Ja, wir sind jetzt eigentlich müssen wir übergehen, jetzt den politischen Frühschoppen machen weil natürlich kommt letztendlich, kommen wir auf die Politik zurück, wenn wir diskutieren, wie die großen Veränderungen, die notwendig sind. Ich glaube, dass wir eine Agrarwende brauchen, eine Esskulturwende, da kriegen wir relativ schnell Konsens, glaube ich, in der Runde. Aber wie wir dahin kommen, gibt es natürlich unterschiedliche Antworten. Da gibt es natürlich auch verschiedene politische Strategien. Wir haben noch ein bisschen, wir können ja ein bisschen Zeit, über Zeit gehen, weil der nächste Vortrag ein bisschen später ja.
Okay, vielleicht zwei, drei Worte. Wir hatten vor 25 Jahren angefangen mit Biopress und relativ schnell gesehen, dass eine Entwicklung da ist, die in Richtung 20%, damals von Renate Künast angekündigt, proklamiert war. Und was ist passiert? Der Naturkostfachhandel, die Leute, die, von denen Sie gerade reden, die bestimmen, wo es lang geht, die haben sich vehement dagegen gewehrt, dass man über ihren Ladengrenze hinaus auch noch Bio zu sehen bekommt oder gar zu kaufen. Ganz, ganz schlimm. Bio nur für uns, die anderen nicht. Da hat unser Kanzler Schröder damals, wie die Renate kam, auch nicht dumm die Frage gestellt, wird in Zukunft Bio nur für die Reichen da sein oder nur für eine kleine Elite? Und ich hatte gehofft, dass es mit der Elite nichts wird.
Ja, also Bio für alle ist ja heute ein Werbeslogan eines der Discounter. Das muss eigentlich das Ziel sein, in jedem Fall.
Dass man die Discounter dafür braucht, das halte ich für schlimm. Das finde ich ganz schlimm.
Aber die Discounter sind eine Realität, der Marktanteil ist bekannt. Da ist ein gutes Beispiel auf Ihre Frage. Haben wir noch die Zeit und den Luxus zu warten, bis alle Verbraucher sagen, ich will Bio? Oder muss nicht einfach die Rahmenbedingungen geschaffen werden, dass das gar nicht mehr... Und als Beispiel, als Aldi-Einstieg im frischen Bereich, gab es eine ganze lange Zeit nur Biomöhren. Da gab es gar keine konventionellen mehr. Der Verbraucher hat es wahrscheinlich oft gar nicht gemerkt, aber er hatte gar nicht mehr die Option. Und ich glaube, wir sind an einem Punkt gekommen, dass wir die richtigen Rahmenbedingungen brauchen. Und wenn noch ein Passwort für einen kleinen Diskussionsstänger ist, entscheidend wird sein, wir müssen endlich anfangen, die Kosten zu internalisieren. In dem Moment, wo die Preise nicht mehr so verlogen sind, sondern ein Stück weit ehrlich sind durch internalisierte Kosten, fallen ganz viele Dinge, die momentan die Marktexpansion in Richtung 100%, das ist sogar eine Grundvoraussetzung, ich gehe so weit, das ist eine Grundvoraussetzung, um unsere Träume, unsere Gaga-Träume oder Utopistenträume umzusetzen. Wenn wir das schaffen, auch nur im Ansatz, dann kommt eine Bewegung, kommt ein Momentum rein, das zu umzauen. Das war jetzt ein letzter Gedankeneingang. Dann kann da sich jeder dazu noch äußern und da war ich schon eine Wortmeldung.
Ich wollte nur sagen, ich halte es für falsch, den Verbraucher zu irgendetwas zu zwingen. Jeder hat einen freien Willen und wenn ein Verbraucher kein Bio will, dann kann er auch konventionell kaufen.
Der Verbraucher wird viel gezwungen. Er muss auch von einer roten Ampel handeln und er muss auf der Autobahn nicht gegen Verkehr fahren. Es ja, macht aber, schon Vernunft einiges.
Aber jeder hat einen freien Willen und ich finde, dann kommen wir in die Diktatur und das wäre meines Erachtens falsch.
Ja, gut. Das,
im Prinzip sind wir doch da. Wir machen noch nichts anderes, als warten alle darauf, was die Politik macht. Ja. So, das heißt, wir warten auf die Politik. Die Politik bestimmt etwas, verbietet Dinge, macht Regularien und so weiter und so fort. Wir machen nichts anderes, als warten. Diktatur ist ein böses Wort. Ja? Aber wir warten auf, dass ein anderer für uns entscheidet und hoffen dann, dass er es richtet. Und meine Hypothese ist, der richtet gar nichts wegen der Wählergunst, der will wiedergelesen. Die jungen Politiker helfen ihnen gar nichts, wenn die nicht gewählt werden wollen, weil die Mehrheit der Menschen hört lieber dem Söder zu, wir machen ein Angebot für den Naturschutz mit dem Bürger zusammen, bliblablub, gar nichts passiert. Ja? Wir schreiben es ins Grundgesetz rein und Landesverfassung, aber passieren wird trotzdem gar nichts. Ja? Das heißt, das wird leider nicht so recht, ich ihnen geben würde. Es funktioniert, glaube ich, nicht. Es hat uns dahin gebracht, wo wir sind. All diese Themen zum Thema Klimaschutz sind echt nicht neu. Und ich bin echt kein Klimaaktivist, glauben Sie es mir. Ich bin es nicht. Sind nicht neu. Wenn Sie das Renate Künast heute Nachmittag sagen, die lacht sich doch tot. Die sagt doch, die Fakten liegen seit Jahrzehnten auf dem Tisch.
30 Jahre.
Und jetzt plötzlich soll der Kunde, der Verbraucher, das, was er will, fragt, willst du das, die Erde retten? Ja, will ich. Glauben Sie, dass er sein Verhalten signifikant ändert? Nichts wird er tun. Atomkraft hat funktioniert, weil die Katastrophe da war. Noch nicht bei uns, aber sichtbar. Ups, da passiert ja was. Und zwar nicht irgendwo Tschernobyl, sondern in Japan. Ja? Und deshalb glaube ich, passiert was, wenn die Erde schon untergegangen ist. Dann sagen wir, jetzt ändern wir unser Verhalten.
Okay.
Leider zu spät.
Wir werden keine explodierenden Biomöhren haben, die diese Megakatastrophe auslösen für so einen radikalen, schnellen Schnitt. Aber dann gebe ich dir jetzt nochmal einen Schlussgedanke und mache einen Roundup.
Ich glaube, die Katastrophe, auf der wir schon lange drauf sitzen, die muss nur sichtbar werden.
Sichtbar.
Du hast ein Magazin in der Hand, da haben wir aus einer Studie zitiert, wie viele 100.000 Tote wir zählen aufgrund von Lebensmitteln, die so schlecht sind, wie sie sind. Das ist nur nicht in den Köpfen. Also die Katastrophe ist schon lange da, nur noch nicht bekannt.
200.000 Pestizidtote. Ja, 200, jedes Jahr, WHO-Statistik.
Müssen wir reden. Und dann vielleicht ein allerletzter Gedanke. Wenn wir nicht umstellen in Deutschland, weil wir nicht wollen, dann frage ich mich, warum wächst denn der Absatz ständig? Der Absatz ist doch viel höher als unsere Erzeugung. Und es gibt um uns herum, wir sind ja global organisiert heutzutage, die Menschheit ist nicht mehr auf sich, auf Einzelne gestellt, sondern global aufgestellt. Also irgendwo in der Welt gibt es vielleicht Bedürfnisse oder auch die Erkenntnis, ah, wir machen Bio, weil die zahlen uns mehr dafür. Dann kommt auch eine Dynamik zustande, die überhaupt nicht nach dem Wählerwillen fragt oder nach der deutschen Politik, sondern dann wird am Regal abgestimmt. Und das ist doch genau das. Bio als Trend zu sehen, finde ich, wenn man mittendrin steht, wir haben ja damals gesagt, ist es eine Mode, ist es ein Trend oder was war das Letzte? Ein Big Bang.
Ja.
Und ich glaube an den Big Bang.
Und ja, da arbeiten wir. Okay, war jetzt eine tolle, lebendige Runde. Das zeigt, das Thema ist spannend. Man kann das auch mit entsprechenden Emotionen diskutieren, fand ich ganz toll. Zu meinem Abschlussgedanken, ich bevorzuge natürlich das Zuckerbrot und bin kein Propagandist der Peitsche. Ich will einfach nur Zuckerbrot im Angebot, dann brauchen wir keine Peitsche. Meine Frau hat eine Lösung zu der Gefahr, ich bin ja als Grüner ständig dem Vorwurf ausgesetzt, wir sind die Verbotspartei, eine Alternative zur Diktatur. Meine Frau möchte ganz gerne wieder, dass wir Könige haben, die bestimmen, die Weise bestimmen. Ich glaube, sie wäre eine ganz gute Königin, sie ist es schon bei uns im Dorf. Wir müssen aber politisch auch an der Sache ran diskutieren. Das war sicher eine Erkenntnis aus der Runde. Nochmal mein herzlichen Dank an Matthias Kraushaar von Rhein-Main-Reformwaren, an Professor Rüschen, der eingesprungen ist. Finde ich ganz toll, dass Sie sich so spontan, Sie haben die Diskussion sehr bereichernd belebt. Natürlich Erich, mit dir kann man immer gut diskutieren. Danke auch dir. Und danke an Sie, dass Sie trotz der Konkurrenz der Messe und der nahenden Mittagszeit hier dabei waren. Ich schließe gerne nach jeder Moderation die, in dem Fall beiden Damen, in der Übersetzungskammer ein, dass sie unseren ausländischen Gästen Möglichkeit, da gibt es schon einen großen Fan der Übersetzung, die scheint gut zu sein, auch die Technik hat wieder toll geklappt. Wir machen eine kleine Wechselpause hier und dann geht es weiter um 12.30 Uhr. Dann gucken wir mehr die globale Thematik an, Biorohstoffe aus aller Welt, was heißt es, welche Herausforderungen haben wir ja ansatzweise hier schon ein bisschen angesprochen und nachher wird es wirklich spannend, da mache ich nicht nur eine Werbung in eigener Sache, wenn wir heute Nachmittag die Utopie, das Gaga oder das Machbare diskutieren und ansonsten, wenn Sie die Messe weiterruft, noch eine erfolgreiche Messe, interessant ist es allemal hier, wir sehen die, die wollen, gleich um 12.30 Uhr uns wieder hier an diesem Ort. Vielen Dank.